Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Dann heißt es jetzt ein weiteres Mal willkommen im Hauptquartier der Guerillas hier in Berlin. Willkommen einmal mehr bei Petra und Anthony Owen. Sagt artig guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Wir sind weiter auf der Suche nach der Leistungserbringung. Da wir da alle tief mittendrin stecken dürften in diesen schweren Zeiten, heißt es jetzt kurz und genehmigt Pause machen vom Leistungserbringen. Und ordentlich zuhören, denn es geht wieder um wertvolle, wichtige Marketing-Tipps für jeden und jede von uns. Ja, wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, Leistung erbringen klingt banal, ist es aber vielleicht doch nicht. Was kommt alles mit der Leistung, die ich einem Kunden anbiete, erbringe, darbringe? Worauf muss ich achten und vor allem, was sieht der Kunde und wie nimmt er es auf? Sind ihm vielleicht Dinge anders wichtig als mir? Und wie wichtig es ist, nicht nur in der Kernleistung gut zu sein, sondern auch in dem Drumherum. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, also wenn man drüber nachdenkt, wenn jemand dann die Leistung erbringt, dann gibt es natürlich Qualitäten, die jemand unterscheiden. Wenn man jetzt sagt, wann ist jemand richtig gut und wann ist jemand nicht so gut. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, da warst du etwas verwirrt über die Leistungsskala. Und die Frage, wenn jemand gut ist, dann reicht das nicht, sondern ich muss sehr gut sein, um als gut wahrgenommen zu werden und exzellent, um als sehr gut wahrgenommen zu werden. Und ich muss sehr gut wahrgenommen werden, damit jemand mich weiterempfiehlt. Also da zählt sozusagen jedes Quäntchen, ein Stück besser zu sein. Und ein Teil davon hat natürlich damit zu tun, dass man ehrlich ist. Ja, ich meine, dass man sagt, was man wirklich leisten kann und was man nicht leisten kann. Und wenn ich jetzt sehr viel Not habe oder ich hoffe, dass ich diese Art von Auftrag kann, bin mir aber nicht sicher und nehme dann vielleicht Dinge an, die ich nicht kann oder verspreche Sachen, die ich am Ende nicht erfüllen kann, dann ist das viel schlimmer, als wenn ich es gar nicht erst angenommen hätte. Auch wenn mir kurzfristig das Geld vielleicht hilft, was ich dann mit diesem Auftrag bekomme. Ja. Und das ist nichts anderes als ein Versprechen, was ich da abgebe. Und das ist ja Marketing sowieso. Marketing ist ja ein Versprechen. Positionierung ist ein Versprechen. Und da gibt es so Sachen, die, ich glaube, die extrem wichtig sind. Ich habe mich mit Petra vorher drüber unterhalten und wir haben festgestellt, dass es so ein paar Sachen gibt, die uns überhaupt nicht gefallen. Und zwar im Wesentlichen deswegen, weil es einfach Quatsch ist. Ja, wir sind auf zwei sehr populäre Bücher gekommen, die in den letzten Jahren erfolgreich waren und die kennt wahrscheinlich jeder, weil die meisten haben es vielleicht dann doch gekauft, heimlich, weil sie dachten, das klappt. Und das eine davon ist, Petra?
In 7 Jahren zur ersten Million?
In 7 Jahren zur ersten Million. Und ich möchte wirklich den weiten Kreis der Guerilla FM-Hörer plus alle Leute, die kennen, drumrum, wirklich alle Leute, die kennen, aufrufen, mir realistisch zu beweisen, dass sie in sieben Jahren zur ersten Million gekommen sind. Weil ich glaube das nicht. Ist einfach Quatsch.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, ich kenne das Buch auch. Und da ist ja eine.
Nee, wo ist sie?
Ist so.
Die Million.
Na, das ist ja noch viel schlimmer. Also ich, erstens, wir hatten damals, ne, ich bin dann ja später auch so ein bisschen in diese Hörrichtung gegangen. Und ich gebe zu, wir hatten das damals als Kassetten noch, wenn das jemand kennt, das waren mit den Löchern die Dinger. Und haben uns das tatsächlich mal auch einen Tag zusammengesetzt, alle, und das angehört. Und ich will jetzt nicht relativieren, was du sagst, aber ich fand, wenn man jetzt auch weiß, dass der Autor, das heißt, der Weg zur finanziellen Freiheit heißt das, glaube ich, richtig?
Freiheit.
Zur finanziellen Freizeit.
Gut, das war jetzt freudianisch oder freudsch. Und der hat das ja, seien wir mal ehrlich, ziemlich dreist zusammengeklaut aus dem, was die Amerikaner so wissen. Und da ist schon Schönes dabei. Natürlich ist es so, wie es verkauft wurde. Und so wie es auch vertreten wurde, wirklich gerade heute hanebüchener Unsinn. Also das war auch schon, selbst vor der Börsenblase war das Unsinn, das ist richtig.
Ja, für mich ist nicht die Frage, ob in dem, mir geht es gar nicht darum, dass natürlich die Inhalte zum Teil, wir wissen beide, dass die zusammengestohlen worden sind aus verschiedensten Ecken. Wir kennen auch Teile von dem, wo es herkommt. Das ist auch für mich überhaupt nicht das Thema.
Und auch von Leuten, die wir gut finden.
Ja, und Bertolt Brecht sagt schon, Plagiat, also Arbeit heißt, seine Arbeit ist im Wesentlichen 90% Plagiat. Wenn man das Bertolt Brecht sagt, dann kann das vielleicht auch Bodo Schäfer sagen, das ist auch okay. Was mich daran nur stört, dass da was vermarktet wird, wovon jeder, der Autor bis zum Verlag, genau weiß, das wäre ja Humbug.
Ja.
Naja, da wurde marketingmäßig einfach ein schicker Titel genommen.
Da wurde noch was Schlimmeres gemacht. Natürlich gibt es diese Sehnsucht nach, in 7 Jahren bin ich Millionär und dann finanziell unabhängig. Da jeder will so ein Buch kaufen, ist ja klar. So kann ich auch schreiben, keine Ahnung, wie sie mehr als 120 Jahre gesund bleiben und jeden Tag Sex haben. Das Buch kauft auch jeder, weil wir es so alle haben wollen, ja? Und dann können wir noch ein Buch schreiben, dann schreiben wir in der Woche 4 Stunden arbeiten. Das ist, glaube ich, im Moment das aktuelle Buch, ja? Die vier Stunden Woche.
Das ist im Moment
der große Brüller.
Das ist aber doch auch übersetzt, also das ist auch aus dem Amerikanischen eigentlich,
ja,
oder?
Ja, das ja. Und, ja. Und jeder, der, ich meine, da geht es dann um Online-Vermarktung und so weiter. Und jeder, der sich damit beschäftigt hat, ich schließe jetzt mal Andi ein und mich ein und Petra auch ein, jeder, der sich mit Online-Marketing beschäftigt hat, weiß, dass es so gut wie keine Chance gibt, in 4 Stunden in der Lage zu sein, so ein Ding so erfolgreich zu betreiben. Also da muss ich am Anfang vielleicht 40.000 Stunden reinstecken und wenn ich es dann wirklich vielleicht brillant gut mache, dann kann ich am Schluss mit 4 Stunden Überwachen der Reports mein Geld verdienen.
Aber wenn, dann finde ich, wäre mir wichtig, den Lästersack auch voll machen. Und ich hatte auch bei meiner Mutter mal die Gelegenheit in diese Simplify-Reihe, da gibt's ja alle möglichen Produkte, Monatsbriefe, die man da super teuer, wie ich finde, abonnieren kann und auch dieses deutsche Simplify Your Life Buch von dem Tiki-Mann. Und ich fand das in puncto Versprechungen und Tipps, die drin waren, auch wenn da nicht alles schlecht war, auch ganz schön überzogen.
Ja.
Und also ich habe mich geärgert, dass meine Mutter auf so einen Titel reinfällt, um es mal ganz klar zu sagen.
Hat sie das Buch gekauft oder das Drumherum?
Das Buch hat sie, glaube ich, gekauft. Aber was mich noch mehr geärgert hat, war wirklich da gibt es so einen wöchentlichen Newsletter, den man da kriegt, so, das ist so DIN A4-Bögen gefaltet. Ja, ja, aber richtig teuer. Also da kosten, glaube ich, so maximal 8 DIN A4 Seiten, ich glaube 8-9 Euro in der Woche oder so.
Hat aber funktioniert, Marketing.
Ja, aber das für mich ist die entscheidende Frage.
Sie hat sich später geärgert, also das kannst du dir dann ja überlegen, Thema Empfehlung.
Ja. Also für mich ist genau das ist ja die Frage, wie weit kann ich an einen Trend gehen und nutze ich das und habe da wirklich was oder benutze ich das nur, weil das eben schick ist. Und für mich ist das ist für mich so ein typisches Beispiel. Das kann man toll vermarkten. Das könnte man auch in allen Varianten. Und es gibt immer wieder Trends, die kommen und dann kann man die ganz toll vermarkten. Dann kann man tolle Bücher verkaufen und Hörbücher und Podcasts und Videosendungen und Seminare und. Nur die Frage, die ich mir stelle, ist dann immer, glauben die wirklich, dass das, was sie da erzählen, stimmt? Wenn die das wirklich glauben, hätte ich ja gar nichts dagegen. Da kann ich höchstens sagen, okay, die glauben was anderes, was ich glaube. Aber in dem Fall, ich habe bei vielen den Verdacht, dass die das eben machen, weil das dieser Haupttrend ist. Und das ist das, was ich nicht gut finde daran. Was ich verspreche, was? Von dem ich genau weiß, dass von 1 Million Lesern vielleicht einer, weil er an der Börse Glück hat, spekuliert und dann in 7 Jahren die Millionen zusammen spekuliert. Die gibt's ja auch immer wieder welche. Aber die Mehrzahl von den Leuten dann am Schluss frustrierter ist als vorher, wenn sie dann wirklich mit viel Aufwand versucht haben, das umzusetzen. Ja? Und statt zu sagen, hey, das ist nicht alles so einfach, um Experte zu werden, musst du 10.000 Stunden investieren, damit du in irgendwas gut wirst. Das ist nicht mit 4 Stunden die Woche und dann bist du Millionär. Das funktioniert alles überhaupt nicht, sondern dann musst du eben eine Menge Dinge machen. Und ich finde das auch für den Existenzgründer wichtig, dass der nicht denkt, naja, guck mal hier, da sitzen die Leute, die erzählen da was und ich krieg das gar nicht hin. Die meisten, die ich kenne, die arbeiten 60, 70, 80 Stunden, um den Kopf über Wasser zu halten in den ersten Jahren. Und deswegen finde ich es auch richtig zu sagen, man sollte was versprechen, was man halten kann. Und so, das sind für mich nur Beispiele, die eben so populär sind, weil sie alle aus den Buchhandlungen kennen und vielleicht selber die einen oder anderen Produkte gekauft haben, die nur beweisen für mich, dass die Leute den Leuten da irgendwie was verkaufen. Das geht auch zu verkaufen. Und am Schluss ist es eine große Enttäuschung, wenn es dann eben nicht funktioniert. Oder sehe ich das falsch?
Nee, ich war gerade am Überlegen. Das Schlimme war, ich habe das mit Mitte 20 gemacht. Und mit Mitte 20 ist halt mehr noch als später 7 Jahre so pff, irgendwann. Und irgendwann hat ein Kumpel mal gemeint, ey, sag mal, haben wir uns nicht vor 9 Jahren getroffen wegen dieser Millionenkiste? Wie war das eigentlich? Und das war schon ganz schön peinlich irgendwie.
Ja.
Wo sehe ich, ja, und dann sehen wir 2007 mal, wie es so ist. Und weil man ja, das ist, ja, man denkt dann ja, später kommt nie, und gerade in dem Alter. Und insofern war das schon ein ziemlicher Reinfall. Obwohl, da muss man ja auch fairerweise sagen, wir haben auch nicht gemacht, was da drin stand. Also das ist auch wahr.
Ja, vieles von dem ging aber gar nicht. Also nee. Ich meine, wenn da steht, wir verdoppeln. Nee,
trag immer einen 1000-Mark-Schein bei dir, damit du dich reich fühlst, hat keiner von uns gemacht. Also
wir haben auch mal ein Seminar in den 90er Jahren mitgemacht.
Ja, wir kennen das Original aus den USA.
Genau, wir wissen, wovon du redest. Ich denke, wir wollen ja auch gar nicht das Finanzthema vertiefen, sondern es geht letztendlich darum, wirklich um Versprechungen. Man sollte sich immer Gedanken machen, hey, was möchte ich denn, was kann ich liefern und was möchte ich auch, was die Leute auch denken, was ich liefere. Das sollte so kongruent wie möglich rüberkommen.
Genau.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, dass sich diese Themen und diese Marketing-Schritte oftmals überlappen. Mhm. Es geht ja eben auch nicht darum, das mustergültige Lehrbuch hier zu bringen, aber sag mal, wenn es jetzt heißt, versprich nur, was du halten kannst, gehört es da nicht zur Überzeugung? Also ich meine, ist nicht wichtig, aber inwiefern ist jetzt der Zusammenhang zu Leistung erbringen?
Die Versprechung erfüllen.
Ah, okay.
Das Erfüllen, verstehe. Das Erbringen, das Versprechen erfüllen, was du vorher gegeben hast.
Verstehe.
Gute Frage.
Ja, und sich sozusagen auch bewusst zu sein, dass man was versprochen hat. In diesem ganzen Prozess versprichst du ja am Anfang eine ganze Menge, ohne dass du sie liefert hast. Du lieferst ja wirklich erst im Moment der Lieferung. Und da, wenn du dann da sozusagen den Ball vertändelst, dann hilft das nichts, dass der Marketingprozess gut war. Der Marketingprozess war ja zum Beispiel bei diesen Büchern auch toll. Es hat ja funktioniert. Die Leute haben das Buch ja gekauft. Aber dann war im Inhalt, also so im Leistung erbringen, da fehlte dann irgendwas. Und zwar weniger, ob dann die Leute das alles gemacht haben, sondern eher die Frage, ob das überhaupt geht, was die da versprechen.
Aber sag mal, da eine andere Frage, auch wenn man da wahrscheinlich eine stundenlange Diskussion draus knüpfen könnte. So wie ich euch zuhöre und mitlerne, müsste das doch heißen, waren denn die Leute gefrustet am Ende? Das ist doch die Frage.
Ja, frage ich mal dich. Es war dir zumindest...
Eigentlich, also um ehrlich zu sein, nee, eigentlich nicht. Als es dann irgendwann hieß, okay, der Typ ist irgendwie im Knast oder unauffindbar, dann war das, kriegte das einen anderen Beigeschmack. Aber trotzdem... dass ich jetzt 2007 den Wecker gestellt habe und gesagt habe, Mensch, Schäfer, alter Lügner, das war jetzt nicht so.
Hast du denn die anderen Bücher, die er veröffentlicht hat, gekauft?
Nee.
Ich glaube auch, es gibt sowohl Gefrustete, die relativ schnell gefrustet sind. Es gibt dann auch Leute, die probieren das alles fast 1:1 aus und werden dann vielleicht irgendwann gefrustet oder auch erfolgreich, ja, und sind zufrieden. Und dann gibt es auch, glaube ich, Leute, die probieren das gar nicht richtig aus und springen einfach auf den Trend auf. Also ich glaube, hier ist alles vertreten. Ja, insofern marketingmäßig sicherlich eine Sache des eher kurz- bis mittelfristigen Erfolgs. Andererseits, ich glaube, um hier nochmal auf unser Thema Leistung erbringen zu kommen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist das Thema Werte, was wir hierbei haben. Auch als Anbieter für alle Existenzgründer da draußen oder auch alle mit größeren Geschäften Selbstständigen, wollt ihr denn jeden Auftrag haben? Kann und möchte ich denn jeden Kunden haben und bedienen? Also wenn ich in der Überzeugungsphase und im ganzen Prozedere von Marketing Kontakt und man kommt ins Gespräch und erstellt dann ein Angebot und merkt dann so, der andere will vielleicht doch ein Versprechen, was ich gar nicht halten kann.
Was mache ich denn dann?
Genau.
Das weiß ich.
Was denn? Und?
Ich sage ihm, wo er stattdessen hingehen muss.
Ja,
heißt?
Habe ich mal gelernt. Ich weiß auch noch, dass das, das hat meine Mutter neulich auch mal irgendwann erzählt, dass sie sagte, den Laden fand ich toll, weil, Petra, jetzt für dich wieder, Frauen, den Laden fand ich toll, weil sie hatten überhaupt nicht, was ich brauche, aber sie haben gesagt, wo ich das kriege.
Ja.
Gefällt nicht nur Frauen, glaube ich, auch Männern.
Nö, ich finde nur diese Logik einfach, ich fand den Laden toll, weil sie hatten nicht, was ich brauchte und das ist schon, aber egal.
Ja. Man wird geholfen. Aha.
Also das eine ist, du schickst ihn woanders hin, weil du es nicht leisten kannst. Mhm. Das ist ja der eine Teil, den Petra meint. Dann gibt es aber noch einen anderen, ne?
Ja, was ist zum Beispiel, wenn du merkst, also ich denke da an einen Auftrag, einen potenziellen Anfrage. Kunden unserer Vergangenheit, schon ein paar Jahre her, aber da habe ich irgendwann gemerkt, der wünschte sich Ergebnisse, die ich gar nicht A, garantieren konnte und B, auch in einer bestimmten Art und Weise, die mir wertemäßig nicht lag im Umgang mit den Menschen. Und was macht man denn da?
Also da könnte man von der letzten Woche sagen, man wartet 6 Monate, bis man das Angebot schickt, dann
genau.
hat sich das vielleicht erledigt.
Genau, die sogenannten Abwehrkonditionen.
Genau.
Ja. Oder man macht so teuer, dass der auf keinen Fall das annimmt oder so. Ja.
Genau, und ich habe
beides. Wobei, da muss man, das ist mir mal passiert.
Ist vorsichtig, muss man
ich
sagen,
ich habe mal so einen dreisten Upturn-Preis genannt, wo ich gesagt habe, ey, die Idee ist so blöde, für das Geld mache ich das. Und die haben ja gesagt und dann stand ich ein Vierteljahr da und das war richtig fies.
Aber du bist gut bezahlt worden.
Doch.
Ja, ich denke, man sollte sich schon so diplomatisch wie möglich verhalten. Also ich habe in dem Fall ein bisschen das rausgezögert, den Preis ein bisschen höher gemacht, dann das Angebot auch so gestaltet, dass seine Versprechung oder seine Erwartungen nicht so 100% drin vorkamen. Dann haben wir nochmal drüber gesprochen und er sagt, na, wissen Sie, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, so ganz richtig. Und dann habe ich gesagt, ja, verstehe ich. Und nee, das verstehe ich auch, dann würde ich auch an Ihrer Stelle lieber den anderen Anbieter vorziehen. Und damit haben wir das diplomatisch, weil ich wollte auch nicht unseren Ruf schädigen.
Ja, aber das ist auch eine Sache, Toni, da hatten wir uns mal gekabbelt, wäre zu viel gesagt. Ich kenne es aus der Praxis auch. Es gibt, mag jetzt weibliche Intuition sein, weiß ich nicht, mal keinen Frauenscherz an der Stelle. Aber es gibt halt Patienten, wo dann eine der Therapeutinnen bei uns vorher sagt, pass auf, mit dem Typ gibt Stress. Und das hat immer, das hat echt immer gestimmt. Und oftmals wird dann auch eben wirklich, wie du sagst, unter Vorschieben total guter Gründe gesagt, du, ist eine super Idee, die lassen wir jetzt weg.
Ja, es passt einfach nicht mit jedem und immer. Ist so.
Aber ja, aber eben die Frage ist auch, da gab es mal einen Fall, Toni, da ging es auch um einen Podcast. Und da haben wir uns zu dritt unterhalten mit einer Dame, glaube ich, war das.
Ja.
Und ich habe so quasi nonverbal dich unterm Tisch gestoßen, nach dem Motto, komm, vergiss es doch einfach, die will irgendwie gar nicht. Und du hast dann noch beharrt. Also da ist...
Ja, das ist vielleicht die größere Erfahrung im Business zu sagen. Ich weiß, dass man bestimmte
auf deiner
Projekte,
Seite.
Ja, bestimmte. Ich glaube schon,
nee,
dass man seine. Manchmal muss man auch akzeptieren. Ich habe jetzt auch letztens eine Anfrage gehabt, wo mir die gesamten Konditionen, die wurden dann mit jedem Gespräch irgendwie schräger und merkwürdiger und irgendwie doof. Und ich habe es am Schluss gemacht und es war auch okay. Rein aus dem Bauch raus hätte ich normalerweise gesagt, wisst ihr was? Macht bitte eure Sache. Ohne mich ist auch schick. Nur.
Ja, aber passiert's dann nicht? Also, ich meine die Frage ernst, weil ich das selber kenne. Sagt man dann nicht am Ende, ach, weißt du, wenn ich mal gucke, was es jetzt gebracht hat, ja, und mir diese ganzen Stunden, sei es per Mails oder Telefon, hin und her gezottelt aufrechne, dann bin ich hinterher, Zitat, mit dem Stundenlohn beim malaiischen Schuhputzer.
Ja, das ist ja eine Frage. Grundsätzlich, das ist ja auch noch was zu sagen, wo ist die Grenze, wo ich dann sage, das mache ich einfach nicht. Also für so und so viel 100 Euro pro Tag arbeite ich nicht, arbeite nicht für 100 Euro am Tag. Ja, das mache ich nicht, Punkt, dann gehe ich lieber raus und setze mir in den Garten. Das hängt natürlich davon ab, was ich mache. Viele Leute wären froh, wenn sie am Tag 100 Euro verdienen. Klar, das ist ja abhängig davon, was jemand macht. Aber es gibt in der Branche, wenn ich selbstständig bin, muss ich Steuern bezahlen und Krankenversicherung und die Stunden, die ich nicht bezahlt werden kann, weil ich eben auch administrative Arbeiten habe.
Angebote schreiben
und Steuererklärungen und Steuerdaten zusammensammeln und was man eben alles
so
machen
muss. Und die Korrektur der Steuererklärung.
All diese Dinge. Dann kann es schon sein, dass ich einfach schlicht und ergreifend mehr Umsatz brauche und das auch nicht fair ist, irgendwann zu sagen, da arbeitet jemand für einen Lohn, der qualifiziert ist oder für ein Engagement dann in dem Fall, für so wenig Geld, dass man sich fragen soll, wie soll denn das funktionieren? Das heißt für mich, man muss wissen, was man nicht annimmt und man muss sich auch im Klaren sein, ob man mit den Leuten eben arbeiten will. Und diese Grenze ist eben sehr fein für mich. Es gibt durchaus Fälle, wo ich gelernt habe, da hast du den Auftrag gemacht mit ein bisschen Bauchgrummeln und war okay. Und dann gibt es eine Menge, wo ich sage, zum Glück habe ich abgelehnt, war auch gut. Ja?
Aber gibt es denn da einen Praxistipp? Sowas für jeden, für uns von der Straße, aus dem Dschungel, was?
Klar gibt's einen.
Raus damit.
Beides befragen. Logik und das Herz.
Ja, ich glaube, es ist ganz viel
Dem
Bauchgefühl.
Bauch. Aber nicht nur Bauchgefühl,
nicht nur
weil
Bauch,
der Bauch
nein,
ist ja nur emotional. Wenn ich dann vielleicht verärgert bin, weil jemand mir plötzlich, keine Ahnung, irgendwelche Aspekte, die vorher besprochen waren, wieder rausstreicht, ja, und dann sagt man, ist mal verärgert und sagt, warum muss ich jetzt bezahlen oder so, dann gibt es ja Ärger. Und dieser Ärger kann dazu führen, dass er das übertüncht. Und dann denke ich, na, das ist ein blöder Auftrag, mache ich nicht. Das
ich
allein
glaube,
reicht auch nicht. Man
ich
schon
glaube, ganz
Seiten
wichtig
haben.
Ist in so einem Fall, dass man nicht spontan irgendwas zusagt, sondern eine Pause dazwischen setzt und sich die Zeit bewusst nimmt und gönnt, sich und dem anderen. Und das entsprechend eben verpackt im Sinne von, okay, lasse ich mir mal durch den Kopf gehen, können wir morgen oder in einer Stunde nochmal dazu telefonieren, was auch immer dann da passend ist. Weil das Schlimmste ist, da so einen Schnellschuss zu machen und irgendwas zuzusagen, wozu man hinterher nicht steht. Ja. Und dann, denke ich, ist es ganz wichtig, entweder man bespricht unterhält sich nochmal mit jemandem oder man nimmt sich wirklich die Zeit, fühlt in sich rein, was sagt denn der Bauch? Im Zweifelsfall würde ich persönlich meistens sagen, dass der Bauch ein bisschen mehr Oberhand hat als der Kopf. Ist häufig so, weil wenn der Kopf sagt ja und der Bauch, ich muss die Leistung erbringen und mein Bauch ist total dagegen, kommt es auch irgendwie mies rüber, mal oft, ja. Ich denke, der Bauch ist häufig unser bester Ratgeber. Nicht der einzige, der Kopf ist total wichtig und auch die Zahlen müssen stimmen, gar keine Frage. Nur man sollte dann wirklich in sich reinhorchen, fühlen, wie auch immer und dann kommunizieren und eine Entscheidung treffen.
Und als letztes vielleicht, ich meine, das ist immer das Schwierige, weil ja in Amerika lieben die ja diese Kochrezepte, ja, diese berühmten One-Minute-Manager und genau. So.
Get rich quick.
Genau, get rich quick.
Jawohl, wollen wir alle.
In 7 Minuten zur ersten Million. Ach nee, das war irgendwie was anderes. Und die
funktioniert sowieso nicht.
Nee, ich glaube nicht. Also manchmal schon. Wenn du 2 Millionen hast, kann ich dir in 7 Minuten noch eine draus machen.
Ich habe ja in der Bank gearbeitet und so wie das mit den Tresoren ist, ist mit 7 Minuten und 1 Million nichts mehr zu wollen. Nee, ne? Ich wollte es einfach nur auch den Hörern ans Herz legen.
Ja, es geht doch
die
nicht so
Idee
schnell.
Liegt nahe, aber es lässt sich doch nicht machen.
Und so, hey, wir müssen alle irgendwie arbeiten, ne, um zu Geld zu kommen.
Ja, wahrscheinlich. Aber der für mich sehr wichtige Punkt an dieser Stelle ist ein ganz einfacher. Dass diese auch manchmal diese einfachen Bücher schon eine wertvolle Botschaft haben können. Also es gibt von Ken Blanchard, der nun reich geworden ist mit all diesen 1-Minuten-Büchern da. Wobei, das ist eben auch toll, ne? Die Idee zu sagen, der 1-Minuten-Manager, ich mache, also den ganzen Tag mache ich mit meinen Mitarbeitern, was ich will, und dann 1 Minute kümmere ich mich drum und dann ist alles gut.
Ich denke schon, dass das bei einigen deutschen Konzernen so gelaufen ist, wenn man mal guckt.
Ja, und das klappt eben nicht. Aber die Grundideen sind manchmal ziemlich gut, die da drin sind. Wenn man jetzt akzeptiert, dass das vielleicht nicht in 1 Minute geht, sondern dass man sich wirklich damit beschäftigen muss. Und zu dieser Frage, wie kriege ich ihn raus, was mein Bauch sagt, was mein Kopf sagt, hat der wirklich mal ein Buch veröffentlicht. Das heißt aber nicht 1-Minuten-Entscheidung, wie es vielleicht heißen könnte, sondern es heißt Ja oder Nein. Eine Anleitung zur besseren Entscheidung zu kommen und ist dann in so einer Geschichte erzählt, wie jemand
lernt.
So eine
Art Fabel, ne?
So eine Fabel, wie man lernt, bessere Entscheidungen zu fällen, was die Amis ja immer mögen, dass man das in so eine Fabel packt.
Ich glaube, die Deutschen auch.
Weiß nicht, ja. Also
so wie bei Fisch.
Wie genau. Dann bei Fisch und bei vielen anderen Büchern auch. Jedenfalls Ja oder Nein von Ken Blanchard ist ein schönes Buch, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was sind meine emotionalen Dinge? Was sagt mein Bauch und was sagt mein Kopf? Und das zu versuchen zu integrieren. Und das ist sicherlich auch ein Prozess. Und ich gebe Petra recht, wenn man eine Weile gelernt hat, auf seinen Bauch zu hören, dann kriegt man die besten Entscheidungen, weil meistens ignorieren wir den Bauch und sind dann verärgert über uns selber und über die Situation, die entsteht. Was ich noch sagen wollte, weil gleiches Schluss weiß ich, ist, es geht darum, dass man Erwartungen richtig managt mit dem Kunden. Das ganze Ding hat nur mit Erwartung zu tun. Also die ganze Leistungserbringung. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich eine Weltklasse-Leistung erbringe, wenn die Erwartung des Kunden eine andere war. Also ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Und da wird ganz oft drüber hinweggegangen, bevor man festlegt, was man macht. Man ist so schnell, das zu machen, dass man vorher nicht mit dem Kunden abspricht, was genau ist das, was der erwartet von mir, was kriegt er von mir, und das muss stimmen. Und dann sind wir an einer guten Stelle zu sagen, jetzt kann ich es erfüllen. Nehmen wir ein Beispiel, ich habe ein Projekt, was über 12 Monate läuft, mit einem Kunden zu machen, irgendeine Betreuung, ist ja egal was, und ich bin einen Tag zu spät mit der Ablieferung des Endberichts.
Ist so,
nehmen wir mal an.
Also ist nicht so, ist nur ein Szenario.
Ist jetzt ein Szenario.
Okay.
Was heißt denn das?
Also du wärest einen Tag zu
spät. Angenommen, ich wäre einen Tag zu spät, was heißt denn das? Ja, ich bin manchmal eine Woche zu spät oder 2. Aber was heißt das für die Kundenerwartung?
BWL-Antwort, es kommt drauf an.
Genau, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wenn der sagt, im Monat Januar kriege ich meine Auswertung und ich habe den 20. Januar als meine Deadline und ist es der 21., dann habe ich auch noch Zeit, kein Ding. Wenn ich aber gesagt habe, du kriegst es am 20. und es ist der 21., dann kann sein, dass all die gute Arbeit über 12 Monate von dem einfach nicht mehr so wertgeschätzt wird, weil ich eben einen Tag daneben lag. Und dieses Managen von Erwartungen, so wie Petra letztens gesagt hat, eben die Frage erklären, warum vielleicht Sachen sind, kann ein Stück helfen, aber vielleicht auch managen, dass ich genug Zeitpuffer habe, ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil nur dann kriegt der andere, was er will, und wenn ich ihn dann damit überrasche, wenn ich dann einen Tag schneller bin, ist er vielleicht sogar positiv überrascht, ja. Weil ich am 19. fertig bin statt am 20. oder am 15. statt am 20. ja.
Tja, schade. Wie du ja schon gesagt hast, sind wir am Ende dieser Woche angekommen. Ich würde gern, dass wir trotzdem nächste Woche das noch ein Stück weit vertiefen, weil mir noch viele Sachen nicht klar sind zum Thema, okay, es gibt die Erwartung des Kunden, die muss ich teils erahnen, teils kann ich sie erfragen, ist klar. Aber setzt man sich denn auch hin und sollte man es nicht machen, seine eigene Erwartung an die Leistung wirklich mal nicht so Mission Statement, bla bla, sondern wirklich, okay,
konkret,
was kann ich wirklich anbieten, weil ich das auch kenne, dass ich sage, Moment mal, irgendwann ist mir aufgegangen, du kannst den Leuten nicht Podcasts anbieten, wenn du ihnen keine Webseiten dazu machst. So, und dann eben zu überlegen, hey, was biete ich eigentlich wirklich an? Nicht im Sinne von Positionierung, sondern auch im Sinne von, was verspreche ich wirklich und was erbringe ich auch wirklich? Und darüber würde ich gern nächste Woche nochmal abschließend reden, dass wir dann auch für diesen fünften Schritt den sprichwörtlichen Sack zumachen. Seid ihr einverstanden?
Klar. Mhm.
Gut. Tja, dann verabschieden wir uns für diese Woche wieder von dem Tarzan und der Jane des Guerilla Marketings.
Tschüss.
Freuen uns auf die nächste Woche und nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.